Als ich vorhin hier stand, sagte jemand, pass auf, der Baum hat Stacheln. Und dann schoss mir doch den Kopf, ach wie toll, das passt so schön zur Predigt, wo es ja auch um die Dornenkrone geht. Und dann jetzt gerade das Lied, die Strophe, die dritte Strophe. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Habe ich gedacht, Mensch, so als wenn er das Lied genau für die Predigt rausgesucht hätte. Denn das ist eigentlich im ersten Punkt mein großes Anliegen. Es geht um Krone, lateinisch Corona. Deswegen bin ich da drauf gekommen, weil das halt jetzt aktuell ist. Ich möchte mit einem Aufruf beginnen. Kopf hoch. Das sagt man so. Kopf hoch. Lass den Kopf nicht hängen. Kopf hoch. Das steht so nicht in der Bibel. In der Bibel steht noch was viel Schöneres. In der Bibel steht für die, die an Jesus Christus glauben, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in der Bibel steht, so, der Herr Jesus spricht über verschiedene Ereignisse, Endzeitereignisse, über Seuchen und Erdbeben und Ungerechtigkeit und Erscheinungen am Himmel und was alles. Und er sagt dann, wenn all dies anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass ich eure Erlösung naht. Also, Kopf hoch, sagt sich so leicht, aber wie macht man das? Wir als Christen haben in der Bibel eigentlich die Antwort. Und das haben diejenigen, die Jesus Christus als Heiland nicht kennen, das haben sie eben nicht. Die rufen sich zwar auch gegenseitig zu, Kopf hoch, aber wie macht man das? Wir kriegen gesagt, Kopf hoch zu Jesus. Lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns eine lebendige Hoffnung haben. Ich komme da ganz zum Schluss nochmal drauf zurück. Ich habe mir 3 Punkte rausgenommen. Dominik, wenn ich zum Ende kommen muss, winkst du mir. Ich habe keine Uhr, ich weiß nicht, wie lange ich darf und so weiter. Also sag so, jetzt demnächst mal Schluss. Ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt, einige Sätze zu Corona. Der zweite Punkt, die Dornenkrone. Und der dritte Punkt, die Siegeskrone oder die Krone des Lebens. Einige Punkte zu Corona. Corona, das sind eigentlich 2 Themen. Nämlich einmal das Virus und die Krankheit. Und zum zweiten die Politik. Das, was jetzt daraus erwachsen ist oder gemacht wurde. Zum Virus möchte ich sagen, es gibt sehr viele Viren und es gibt auch sehr viele Coronaviren. Deswegen heißt es manchmal dann auch korrekt Covid-19, Coronavirus Disease, also Coronavirus-Krankheit 19. Die im Jahr 2019 entdeckt wurde oder das Virus, das da entdeckt wurde. Oder SARS-CoV-2. Und da merkt man schon, aha, 2, da war wohl schon mal 1 da. Und viele können sich vielleicht erinnern, das ist einige Jahre her, aber da war eben die SARS-Epidemie. Und das war auch ein Coronavirus. Das Coronavirus ist nicht was völlig Neues, aber dieses eine ist jetzt eben wieder ein neues. So ähnlich wie jedes Jahr neue Grippeviren entdeckt werden. Diese Virengruppe nennt man Influenza-Viren. Es ist was Ähnliches. Und jetzt ist eben die große Frage, was hat das mit dem Covid-19 auf sich? Das war die große Frage von Anfang an. Wie gefährlich ist das? wie ansteckend ist das und wie tödlich ist das? Und inzwischen hat man in den letzten 4 Monaten vieles entdeckt. Man weiß heute viel mehr als am Anfang. Aber, und das möchte ich einfach so behaupten, man weiß immer noch herzlich wenig. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, das können wir gerne anschließend machen. Ich will nicht ins Detail gehen. Aber wenn ihr verschiedene, auch Fachleute fragt, die werden euch ganz unterschiedliche Auskunft geben. Man weiß herzlich wenig. In Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich habe das Gefühl, dass bei dieser ganzen Covid-Sache das vergessen wurde. Man möchte den Tod beiseite schieben. Ja, an diesem Virus sind Menschen gestorben. Wie viel ist die große Frage? Am Anfang wurde immer behauptet, so und so viele Corona-Tote. Jetzt wird korrekt gesagt, im Zusammenhang mit Corona. Der schwarze Amerikaner George Lloyd, der da erstickt wurde, da hat man dann festgestellt, der hatte Corona. Der taucht eigentlich jetzt in der Corona-Statistik auf. Aber sein Tod hat mit Corona nichts zu tun. Nur als ein sehr drastisches Beispiel. Es werden Menschen sterben. Fast alle Menschen müssen sterben. Nichts ist so sicher wie der Tod. Und nichts ist so gefährlich wie das Leben. Denn es endet immer mit dem Tod. Bis auf einige wenige, wenn der Herr Jesus wiederkommt, die dann entrückt werden. Diese eine Generation an Christen. Der Tod ist Realität. Und jetzt ist da ein neuer Virusstamm ins Bild getreten und es sind einzelne Menschen daran gestorben. Mögen es inzwischen vielleicht auch zigtausende oder sogar hunderttausende sein, ich weiß es nicht. Es weiß eigentlich keiner. Gott allein weiß, wer wirklich an diesem Virus gestorben ist und wer anders gestorben ist. Aber das will man nicht wahrhaben. Wir müssen den Tod besiegen im Prinzip. Und deswegen ist dann das Zweite passiert, nämlich all diese Maßnahmen. Und auch da will ich jetzt nicht drüber diskutieren, wie sinnvoll sind die oder wie nicht sinnvoll sind die. Da gibt es viel Diskussion. Es ist nur interessant, dass beispielsweise bei uns in Bayern ganz andere Regeln gelten als bei euch hier. Auch was Gottesdienst und so betrifft. Und da muss man sich schon fragen, ist es in Bayern ein anderes Virus? Oder liegt es daran, dass da andere Politiker sind und die was anderes, was wichtig sind? Was ist denn dann die Wahrheit? Und da sind wir jetzt bei meinem Thema, was mir in diesem ersten Punkt so wichtig ist. Weiß einer von euch, was das älteste Stückchen des Neuen Testaments ist, das gefunden wurde? Das ist ein Papyrusfetzen, etwas so groß, P52, aus dem Johannesevangelium. Und zwar interessanterweise die Stelle, wo Pilatus Jesus fragt, du bist ein König? Jesus sagt, ja, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Diese Stelle ist das älteste Stückchen, das man im Original gefunden hat, aus dem Neuen Testament. Und ich glaube, da spürt man was vom Humor Gottes. Denn das Johannesevangelium war eigentlich das Buch, das am heftigsten von allen Theologen angegriffen wurde. Das kann auf keinen Fall von Johannes sein. Vom Inhalt her und so weiter muss man das der Gnosis zuschreiben, also als antignostische Schrift. Das kann frühestens Ende des 2. Jahrhunderts geschrieben worden sein. Und dann lässt Gott diesen Papyrus finden, der von allen Wissenschaftlern auf etwa 125 nach Christus datiert wird. Also lange, lange vor dem Ende des 2. Jahrhunderts. Und wo auch noch steht, was ist Wahrheit? Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Jetzt in dieser ganzen Corona-Geschichte sind es Wissenschaftler, vor allem die Virologen, und eben Politiker, die das ganze Leben auf den Kopf gestellt haben, die alles umgekrempelt haben. Aber haben sie recht damit? Ich sage nochmal, ich will jetzt hier nicht diskutieren, aber ich möchte auf eines hinweisen. Wer hat im Moment das Sagen auf dieser Welt? Und damit meine ich jetzt nicht Trump oder Putin. Der Teufel. Gott hat dem Teufel jetzt Freiraum gegeben und der Teufel ist der Vater der Lüge. So wie der Herr Jesus sozusagen der König der Wahrheit ist, wie der Herr Jesus die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie der Herr Jesus die Wahrheit ist, so ist der Teufel die Lüge. Und in dieser Welt herrscht jetzt die Lüge. Wir sind über Jahrzehnte, werden wir permanent angelogen mit Evolution und anderen Dingen. Und diese ganze Geschichte, auch da steckt wieder sehr viel Lüge drin. Verdrehungen. Und deswegen sollte man zurückhaltend sein, das alles einfach zu glauben. Man sollte aber auch zurückhaltend sein, der anderen Seite zu glauben. Das ist nämlich die große Versuchung, die trifft auch uns als Christen. Der Regierung sind wir gegenüber skeptisch. Aber wenn dann einer was anderes sagt oder schreibt, ins Internet stellt oder wie, das glauben wir dann gleich. Und das ist genauso gelogen. Und das macht die ganze Sache eigentlich erst so richtig schwer. Wo ist denn jetzt Wahrheit? Was ist denn Wahrheit? Wer kann mir was wirklich Verlässliches über Corona sagen? Ich sage euch, ich kann es auch nicht. Ich kann euch nicht sagen, die Letalität von Corona ist so und so hoch, aber es kann euch keiner sagen. Auch die Virologen nicht, auch alle die, die schon Studien gemacht haben. Es gibt so unterschiedliche Aussagen. Aber wir müssen es auch gar nicht wirklich wissen. Wir haben eigentlich nämlich nur ein anderes Problem. Nämlich, wie gehen wir damit um? Denn in der Bibel steht, ja, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Das heißt grundsätzlich, egal, und wenn es noch so ein Unsinn ist, wenn die Obrigkeit das anordnet, dann haben wir das erstmal zu tun. Auch wenn ich es noch so unsinnig finde. Aber in der Bibel steht auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist jetzt die Herausforderung, in der wir stehen. Wo verlangt die Obrigkeit von mir etwas, das gegen meinen Glauben geht? Das nach meiner Überzeugung gegen den Willen Gottes geht. Da darf ich nicht mehr gehorchen. Das heißt übrigens nicht, dass ich dann die Obrigkeit komplett ablehne, aber an dieser Stelle darf ich nicht mehr gehorchen. Und ich mache jetzt einen gewagten Vergleich, aber das war der große Fehler, den die Christen auch im Dritten Reich gemacht haben. In der Nazizeit, da wurde auch immer betont, man muss der Obrigkeit gehorchen. Und wenn die Obrigkeit sagt, die Juden sind unser Verderben, dann wird sie schon recht haben. Und ist es nicht wirklich so? Da gab es doch Juden, das waren Pfeffersäcker, die hatten Geld ohne Ende. Viele Christen wussten eigentlich, das ist nicht richtig. Aber sie haben trotzdem einfach nur gehorcht. Und das ist das, was mich im Moment auch erschrecken lässt, dass ich manchmal nicht diesen Kampf spüre und sehe, dieses Ringen, ja, ich möchte einerseits der Obrigkeit untertan sein und gehorchen, aber andererseits möchte ich auch ehrlichen Gewissens den Weg gehen, den ich als den richtigen sehe. Und da sage ich nochmal, was ich vorher gesagt habe. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass er ganz persönlich seinen Weg mit dem Herrn Jesus findet. Ich halte mich an vieles von dem, was vorgeschrieben ist. Aber ich halte mich nicht an alles. Ich weiß, das kann sein, dass ich dafür vielleicht auch bezahlen muss. Buchstäblich Geld bezahlen muss. Wir haben in Deutschland noch die große Freiheit oder die große Freude, dass wir nicht Angst haben müssen, dass wir gleich gefoltert werden oder sogar umgebracht werden. Aber es fängt manchmal ganz klein an. dem Herrn treu zu sein, das kann auch was kosten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns die Corona-Geschichte auch zeigt und lehrt und wo sie uns herausfordert. Es kann schlimmer kommen. Sind wir überhaupt darauf eingestellt, zu überlegen, wie weit sind wir gehorsam und wo müssen wir ungehorsam sein? Und was sind wir bereit, dass es uns kosten darf? Ein paar Gedanken zu Corona. Jetzt möchte ich zum Zweiten kommen, zu unserem Herrn Jesus. Ich habe vorhin schon gesagt, der Herr Jesus ist der König der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Das ist die andere Krone. Dieser König, diese Königskrone der Wahrheit. Und diese Königskrone der Wahrheit war zuerst mal nicht eine schöne Krone aus Gold und Edelstein, sondern es war eben eine Dornenkrone. Der Herr Jesus ist auf diese Welt gekommen, er hat all die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist auf diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, hat schon einige Unannehmlichkeiten auf sich genommen, angefangen davon, dass er ein ganz kleines Kind war und jahrelang dann einfach hier gelebt hat, statt in der Herrlichkeit beim Vater. Und dann kam eben sozusagen der Gipfel, die Krönung dieser Erniedrigung. Er starb am Kreuz. Aber auch das war nicht so einfach, er wurde gekreuzigt und fertig. Nein, er musste vorher praktisch alles durchleiden. Er hat furchtbarsten seelischen Schmerz durchlitten. Als er seine engsten Freunde mitnahm im Garten Gethsemane, betet mit mir, wacht mit mir, sind die einfach eingepennt. Bei der Verhaftung sind sie alle davon gerannt. Vorher große Töne gespuckt und dann ganz allein gelassen. Da hat der Herr Jesus sozusagen seelisch den Abgrund erlebt. Dann kam das Körperliche. Er wurde verhaftet. Er wurde gegeißelt. Und dann die Szene mit der Dornenkrone. Und nicht nur aufgesetzt, sondern dann auch noch mit dem Stock draufgeschlagen, wie wir es vorhin auch gehört haben. Das war sozusagen körperlich der völlige Lockdown. Am Kreuz hat er furchtbare Qualen erlitten und schließlich war er tot. Und dann das Geistliche. Am Anfang, als der Herr Jesus am Kreuz hing, da hat er noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber später hat er nicht mehr gesagt, Vater, da hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kein Mensch auf dieser Welt hat das erlebt, was der Herr Jesus am Kreuz erlebt hat. Diese absolute Gottesferne. Gott hatte ihn komplett verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat der Herr Jesus durchkämpft. Ich sage jetzt mal, 3 Stunden Finsternis waren das Zeichen dafür. Aber am Ende hat er gerufen, es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Da hat er diesen geistlichen Kampf gewonnen gehabt. Da hatte die absolute Gottesferne. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Da hat er es durchkämpft gehabt. Da hat er den Fluch getragen. Da hat er bezahlt für die Sünde der ganzen Welt. Und er konnte rufen, es ist vollbracht. Dafür steht die Dornenkrone. Dass der Herr Jesus, dass die Wahrheit siegt, dass Gott die Tür zum Himmel wieder aufstößt, dass Gott die Tür aufmacht, dass Menschen zu ihm kommen können. Das hat den Herrn Jesus alles gekostet. Dafür steht die Dornenkrone. Übrigens ganz am Ende, in Offenbarung 19, Vers 12, das lese ich gerade mal, da hat der Herr Jesus dann auch die Kronen, die ihm zustehen. 19, 11 und 12. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Wenn wir zurzeit ja täglich mit Corona konfrontiert sind, dann lasst uns da öfter mal dran denken. Corona, Krone. Corona, da steckt viel Lüge, viel Unwahrheit drin. Und zwar, wie gesagt, von allen Seiten. Aber diese Krone soll uns erinnern an den König der Wahrheit. Lasst uns an den Herrn Jesus denken und lasst uns dran denken, was es ihn gekostet hat. Die Dornenkrone als Symbol. Aber auch, dass er eines Tages wiederkommen wird und dann werden wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit und dann werden wir sehen, dass er viele Kronen trägt. Keine Dornenkronen mehr, sondern er ist der König aller Könige. Und wir? Ich lese am Anfang der Offenbarung. In den Sendschreiben. Muss ich gucken. Einmal Kapitel 2, Vers 10. Das ist im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und zum anderen in Offenbarung 3, Vers 11. Das ist im Sendschreiben an Philadelphia. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Der Herr Jesus verheißt denen, die ihm gehören, die ihm treu sind, eine Krone. Ja, im Sendschreiben an Philadelphia sagte, ihr habt sie schon, haltet sie fest. Im Sendschreiben an Smyrna schreibt er, wer überwindet, dem will ich es geben. Das sind übrigens die beiden Sendschreiben, wo es kein Tadel gibt. Smyrna und Philadelphia. Die Krone des Lebens. Wollen wir die haben? Haben wir sie vielleicht sogar schon? Das ewige Leben hat eigentlich für den, der an Herrn Jesus glaubt, schon begonnen. Aber es wird eben dann erst so richtig offenbar werden, wenn wir bei ihm sind, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wer zu Jesus Christus gehört, der ist ein Königskind. Und als Königskind kriegt man Krone. Übrigens, das Wort Krone im Griechischen steht da in der Regel Stephanos, deswegen wird es manchmal auch mit Kranz übersetzt. Stephanos hieß so, Stephanos heißt Kranz oder Krone, wobei das oft dann aus Blättern, Lorbeerblättern, andere Blätter, Olivenzweige und so weiter war, so ein Siegeskranz. Aber es gab auch damals schon richtige Kronen aus Edelmetall. Es gab auch noch was anderes, der hohe Priester zum Beispiel hatte, man sagt da im Deutschen nicht Krone, sondern ein Diadem, also eine Stirnplatte, war nicht so rundum, sondern so eine Stirnplatte. Und das ist manchmal in den Übersetzungen nicht so deutlich auseinandergehalten. Geht es jetzt um einen Kranz, um eine Krone, oder geht es um ein Diadem, um eine Krone, ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Nehmt mal einfach diese drei Kronen mit. Die erste Krone, diese Krankheit, das ist eigentlich keine Krone, es ist eine Geißel im Moment, das ist alles was uns plagt und so weiter, aber Er soll uns ins Nachdenken bringen über Lüge und Wahrheit, über den König der Wahrheit. Und da haben wir die zweite Krone, eben die Dornenkrone, die aber eines Tages dann eben keine Dornenkrone mehr sein wird, sondern dann werden wir den Herrn Jesus als den König aller Könige mit vielen Kronen sehen. Und er möchte, dass wir gekrönt sind. Wir dürfen Königskinder sein. Durch den Glauben an den Herrn Jesus dürfen wir Königskinder sein. Und da müssen wir uns auch nicht von Krankheiten und Seuchen und was weiß ich niedermachen lassen, sondern wir sollen unseren Blick wirklich dahin lenken. Tun wir das? Und ich glaube oft nein. Es gibt noch andere Bibelstellen. Du krönst mich mit Gnade und Barmherzigkeit, Psalm 103. Es ist ein schönes Bild. Ich bin ein Königskind. Ich bin von ihm gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich bin reich beschenkt. Und es ist noch gar nicht offenbar, was noch alles sein wird. Wenn wir den Lauf vollendet haben, dann werden wir nicht eine, sagt Paulus, nicht eine vergängliche Krone oder Siegeskranz empfangen, sondern einen geistlichen, einen ewigen, einen herrlichen. Ist uns das wichtig? Oder sind wir so beschäftigt? Und an der Stelle hat die ganze Geschichte mit Corona durchaus auch seine positiven oder ihre positiven Seiten, dass man mal ins Nachdenken kommt. Ist es wirklich so, dass das Leben in erster Linie daraus besteht, dass man ein Häuschen baut oder wie man früher gesagt hat, einen Sohn zeugt, einen Baum pflanzt und ein Haus baut? Heute, man baut ein Häuschen, man braucht ein schönes Auto, man will seinen Kindern eines Tages ordentlich was vererben und dann hat man ein erfülltes Leben gehabt. In manchen Ländern, da weiß man, wenn man Christ wird, dann ist das Leben eigentlich vorbei. Entweder bringen sie einen direkt um oder man kriegt zumindest keine Arbeit mehr. Man weiß nicht mehr, wovon soll man leben. Und trotzdem werden die Menschen Christen und zum Teil mehr als bei uns hier. Warum? Weil das nicht wirklich das Leben ist, sondern die Dinge, die sind nicht schlecht. Man darf sich auch daran freuen. Aber diese Dinge, sie lenken uns allzu oft ab von dem Eigentlichen, von der lebendigen Hoffnung, die in uns wohnt. Glaube, das heißt, ich weiß, der Herr Jesus ist bei mir, ich kann ihm vertrauen, er liebt mich, er hilft mir, das ist Glaube, ich vertraue Jesus. Hoffnung ist sozusagen Glaube in die Zukunft. Ich weiß, ich werde eines Tages dem Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht begegnen. Ich weiß, eines Tages werde ich bei ihm sein und dann hat alle Not ein Ende. Dann haben die körperlichen Schmerzen ein Ende, dann haben die seelischen Schmerzen ein Ende, dann haben all die Probleme ein Ende. Das ist meine Hoffnung. Lebt die in uns? Ist es wirklich so, dass wir eine lebendige Hoffnung haben? Dass wir eben aufschauen auf Jesus, dass wir uns freuen bis dahin, dass wir es gar nicht erwarten können? Ich sage immer wieder, wenn jemand 20 oder 30 Jahre alt ist und an den Herrn Jesus glaubt, dass der noch nicht so viel über die Ewigkeit nachdenkt und so weiter, das kann ich verstehen. Da ist man beschäftigt, da gründet man eine Familie, da baut man wirklich das Häuschen dann irgendwann oder wie auch immer. Aber wenn man Christ ist und man ist 50, 60, womöglich sogar schon 70 Jahre alt, dann muss es uns eigentlich so gehen wie Paulus. Ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Mir reicht's. Ich habe genug gehabt vom Leben. Ja, ich genieße auch jeden Tag und das mein Problem ist, es gibt so viele Sachen, die ich genieße. Das dürfen wir auch. Wir sollten nur von ganzem Herzen eben dem Herrn Jesus, unserem Vater im Himmel, danken für das gute Essen, für die schöne Kleidung, für das neue Auto, für das Häuschen oder die Renovierung oder die neuen Tapeten oder das neue Sofa und was weiß ich alles. Wenn wir alles, was wir bekommen, und nicht nur die ganz großen Dinge, auch die kleinen Dinge, wenn wir für alles Danke sagen, dann ist unser ganzer Tag vom Dank erfüllt. Aber all das ist eigentlich nur kollateral, nur nebensächlich. Das fällt nebenher an. Eigentlich sollten wir uns immer mehr freuen, das Schönste kommt noch. Paulus hat gesagt, ich hätte Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Allerdings sagt er, ich möchte nicht entkleidet werden, sondern überkleidet. So geht es mir auch. Also sterben möchte er nicht, sondern lieber entrückt werden. Sterben, der Tod ist der letzte Feind. Und den Tod wollen wir auch nicht schönreden. Und da wollen wir auch keine falsche Todessehnsucht oder so schaffen. Aber danach, oder eben am besten den Tod umgehen, der Herr Jesus kommt und holt uns, wäre noch schöner. Aber dass das einfach unsere Sehnsucht ist. Wir sollen alle Zeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen über die lebendige Hoffnung, die in uns wohnt. Und ich frage euch jetzt, Hand aufs Herz, wohnt in dir lebendige Hoffnung? Oder bist du auch von Problemen oder vom Wohlstand so abgelenkt, dass du gar nicht mehr auf Jesus schaust und dich gar nicht mehr wirklich auf ihn freust? Ich wünsche uns allen, dass diese Corona-Geschichte, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt, auch diese ganze Corona-Geschichte wird uns als Christen, wenn wir auf Jesus schauen, auch zum Guten mitwirken. Und als Christen haben wir einen Riesenvorteil vor anderen Menschen, nämlich wir brauchen keine Panik schieben. Vielleicht ist Corona doch viel schlimmer als gedacht. Oder womöglich taucht Covid-20 auf, nochmal ein bisschen anders mutiert, das wahnsinnig letal ist. Wir wissen, ja, der Teufel hat es hier Macht, aber der Herr Jesus steht drüber. Und immer wieder hat der Herr Jesus dem Teufel gesagt, halt, stopp, so wie wir es bei Hiob lesen. Weiter gehst du jetzt nicht. Wenn der Herr Jesus dem Teufel nicht immer wieder Grenzen setzen würde, es wäre viel schlimmer auf unserer Welt. Und wir als Christen wissen, der Herr Jesus sitzt letztlich im Regiment. Und selbst wenn, und eines Tages wird ja auch diese Welt zu Ende gehen, er hat uns versprochen, dass er nicht über unsere Kräfte geht. Und deswegen brauchen wir uns da gar keine Sorgen zu machen. Wir sollten uns viel mehr fragen eben, habe ich lebendige Hoffnung? Lebt das in mir? Und merken das Menschen, wenn sie mit mir zu tun haben? Ich komme zum Ende. Ich springe nochmal an den Anfang. Kopf hoch. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Meine Frau könnte jetzt selber erzählen. Er hat auch gemeint, ich muss nicht sagen, dass sie das gesagt hat, aber mich begeistert das so. Ist vielleicht ein Vierteljahr her, vielleicht noch nicht mal ganz. Da kam sie an und hat gesagt, du, ich habe sowas Tolles gelesen. Ich habe mir manchmal gedacht, naja, das sagt sich so leicht, lasst uns aufsehen auf Jesus. Oder wir wollen die Häupter erheben, weil sie unsere Erlösung naht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, selbst das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr in der Bibel lesen. Und dann habe ich eine herrliche Stelle gelesen im Psalm 3, Vers 4. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Das heißt, noch nicht mal wir müssen wenigstens aufsehen. Selbst das übernimmt der Herr Jesus für uns. Er hebt mein Haupt. Paulus sagt das im Neuen Testament. Gott schenkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Noch nicht mal das Wollen muss ich aus eigener Kraft. Ja, man kann nicht einfach nur die Hände in den Schoß legen und abwarten. Man muss schon zu Jesu Füßen sitzen, so wie Maria. Hinhören auf ihn. Aber dann schenkt er das Wollen und das Vollbringen. Dann hebt er mein Haupt. Dann muss ich noch nicht mal mehr sagen, Kopf hoch und ich reiß mich zusammen, sondern er durch seinen Heiligen Geist gibt mir die Kraft dazu. Amen.